Im Deutschen reimt sich's nicht und es klingt auch nicht so schön. Verbum sonat, exemplum tonat. Das Wort klingt, das Beispiel donnert. Ideen zu denken oder auszusprechen, das ist nicht hinreichend. Die Wahrheit reißt nur mit, wenn sie gelebt wird. Nur der Begeisterte kann begeistern. Ist er von der Wahrheit durchdrungen, ja innerlich ganz ergriffen, so wird das wahre Antlitz der Wahrheit sichtbar. Sie ist befreiend, bereichernd und höchst erstrebenswert. Seien wir wieder daran erinnert, das Christentum ist kein Gedankensystem, sondern eine Lebensweise. Christsein heißt, dass wir in unserem Herzen eben dem Heiland uns ganz hingeben, dass wir unserem Herzen es gestatten, sich in den Herrn zu verlieben, ihm ähnlich und ihm immer mehr anzugehören. Der wahre Christ betrachtet Jesu Leben und Sterben darum ohne Unterlass. Nicht? Dann man wird zu dem, was man liebt, wenn man nicht demselben schon entspricht. Und die Liebe, darauf weist auch der heilige Franz von Sales, hat eben besonders dieses sich innerlich entsprechen an sich. Wie die Nachfolge Christi eben es so schön sagt, die Lehre Christi übertrifft die Lehren aller Heiligen. Aber eben auch die Heiligenleben studieren wir gerne. Denn jeder Heilige ist sozusagen eine Miniaturinkarnation. Ein Sterblicher wie wir, in dem Gottes unendliche Schönheit und Güte in Fleisch und Blut buchstäblich übergegangen sind. Und darum spricht uns das ganz besonders an. Nicht jeder Heilige hat auch eine besondere Tugend, die er auf eine besonders ausdrucksreiche Weise verkörpert. Ich denke zum Beispiel an den Starkmut, der ganz besonders im Märtyrer zum Ausdruck kommt, oder die Jungfräulichkeit, die Reinheit in den Jungfrauen. Wir vergessen aber leicht, im Anblick der vollkommenen Heiligen, jener Heiliger, die kanonisiert sind, das heißt, uns als Beispiele besonders vorgestellt sind, wir vergessen, sage ich, die unvollkommenen Heiligen, die Heiligen des Fegefeuers, die eben auch durch ihr leidendes Beispiel zu unserer Heiligung beitragen möchten. Wenn wir für einen Moment auf die drei Dimensionen der Kirche oder die drei Teile der Kirche einen Blick werfen, nicht die streitende Kirche auf Erden und die triumphierende Kirche im Himmel, dann sehen wir, dass wir hier unten in der streitenden Kirche ganz besonders die Geduld brauchen, und dass im Himmel ganz besonders die Freude zum Ausdruck kommt. Nicht? Freude, die da ist, die Ruhe des Herzens, der Seele im Guten. Aber in den Heiligen des Fegefeuers, da wird sowohl die Freude wie auch die Geduld zum Ausdruck gebracht. Geduld heißt immer leiden, nicht? Also Geduld beinhaltet Leiden. Wenn man im Lateinischen mal auf das Wort schaut, nicht patientia, patiri heißt auf Lateinisch leiden. Der geduldig sein will, der muss zum Leiden bereit sein. Müssen wir uns natürlich fragen, nicht, wenn wir wirklich geduldig sind, wenn wir vielleicht auch viel zu leiden haben, wie können wir dann auch viel Freude haben? Und das bewundern wir eben, wie sich diese beiden Tugenden miteinander verbinden in den armen Seelen. Diese armen Seelen inmitten der grausamsten Leiden geben sich weder der Ungeduld noch der Verzweiflung hin. Sie sind nämlich in Gottes Gnade, die Liebe Gottes ist in ihr Herzen ausgegossen und darum ist auch ihr Wille ganz dem Willen Gottes gleichförmig gemacht. Das heißt, sie wollen alles, was Gott will. Und die Hand, die sie züchtigt, die küssen sie und beten sie an. In ihrem intensiven Verlangen nach Befreiung sind sie immer ganz dem göttlichen Willen ergeben. Die heilige Zuversicht tröstet sie nämlich, dass sie Gott nie mehr beleidigen können und dass sie ihn bald im Himmel für alle Ewigkeit besitzen dürfen. Was unterscheidet denn grundsätzlich das Fegefeuer von der Hölle? Die Antwort ist kurz, es ist die Gottesliebe. Natürlich, die Leiden im Fegefeuer, die gehen vorüber. Im Fegefeuer, wo man sowohl der Gerechtigkeit wie auch der Barmherzigkeit Gottes entspricht und beide Tugenden verherrlicht. Die Gerechtigkeit, die eben, wie es im Evangelium heißt, diesen letzten Pfennig eben verlangt, dass der bezahlt wird, wenn wir unseren Gläubigern sozusagen in diesem Leben unsere Schulden nicht bezahlt haben, weil wir durch unsere Sünden eben die gegebene Ordnung in dieser Welt, in diesem Leben gestört haben, weil wir eben Finsternis verursacht haben, weil wir nicht die Gelegenheiten benutzt haben, das Gute zu tun. Die Gerechtigkeit Gottes fordert das ein. Oder auch, weil wir das Schwere eben nicht auf eine gottergebene Weise ertragen haben. Aber diese Gerechtigkeit Gottes, die ja eigentlich, möchte man sagen, aufgrund der Sünde den Menschen einfach von der beseligenden Anschauung des Himmels ausschließen könnte, diese Barmherzigkeit Gottes, die mildert die Gerechtigkeit. Mildert die Gerechtigkeit, sodass eben diese zwar intensiven, aber eben vorübergehenden Leiden es der Seele ermöglichen, zur Anschauung Gottes zu kommen. Ich sage natürlich hier nicht, dass man durch die lästige Sünde die Hölle verdient. Aber es ist doch eine Treulosigkeit, die die Seele begangen hat, oder wahrscheinlich mehr als eine Treulosigkeit, die im Fegefeuer sich für einige Zeit aufhalten muss. So betrachten wir die Leiden des Fegefeuers, aber bedenken dabei, dass das größte Übel eben nicht das Leiden an sich ist, sondern sinnloses Leiden, Leiden, die verschwendet sind. Leiden, die nicht das Gute hervorbringen, das Gott mit ihnen bezweckt, indem er sie zulässt. Im Fegefeuer leidet die Seele, weil es notwendig ist. Und darum hat sie keine Ungeduld. Man kann Geduld haben mit etwas, das unangenehm ist, aber wenn man weiß, dass dadurch ein höheres Gut verfolgt wird. Diese Seele muss ganz transparent werden, ganz durchsichtig. Und darum ist sie auch dankbar für die Läuterung. Man muss natürlich sagen, dass diese geistliche Medizin im irdischen Leben verdienstlich und auch viel geringer ausgefallen wäre. Aber nichtsdestoweniger trifft es zu, dass man besser spät als nie, besser unter Drangsalen als eben nicht, Gott vollkommen zu lieben lernt. Der heilige Pfarrer von Aus sagt, dass es zwei Arten zu leiden gibt. Liebend leiden oder leiden ohne zu lieben. In anderen Worten, man leidet entweder wie der gute Schächer zur Rechten des Herrn am Kreuz oder wie der verfluchende, verzweifelnde Räuber zu Linken. Der Letztere, wie so viele von uns Menschen, vielleicht auch von manchen und auch wie manche von uns hier, der zürnt und er lehnt sich auf, weil ihm einfach die Liebe fehlt. Die heilige Katharina von Genua, 1447 bis 1510, die auch die Theologin des Fegefeuers genannt wird, die bringt uns dieses Geheimnis der Geduld der armen Seelen näher. Diese Seelen, die ja auch mit Freude leiden, diese Freuden, die aber die Leiden eben nicht unterdrücken, sondern in gewisser Weise, wie sie erklärt, eben auch verursachen. Ich zitiere: Es ist wahr, dass die Liebe zu Gott, wovon die Seele überfließt, ihr eine Freude mitteilt, die jeglicher Beschreibung entbehrt. Nicht? Das ist das berühmte: Auge hat es nicht gesehen, Ohr hat es nicht gehört und so weiter, was Gott jenen bereitet hat, die ihn lieben. Und sie sagt weiter: Diese Freude nimmt aber nicht eine einzige Qual hinweg vom Leiden der Seelen im Fegefeuer. Vielmehr sieht sich die Liebe dieser Seele gehindert und verursacht so ihre Schmerzen. Und je vollkommener die Liebe ist, deren sie Gott befähigte, desto größer ist ihr Leid. Sieht man auch schon in diesem Leben, nicht wie vielleicht auch die kleinen, anscheinend unbedeutenden Sünden den großen Heiligen ganz großes Leid bereiten. Ich denke an die heilige Theresia von Avila, die sicher nicht zu allen Zeiten die beispielhafteste Ordensfrau war, aber sicher keine extrem große Sünderin, die aber immer darauf insistiert, was sie für eine große Sünderin war. Heilige Pfarrer von Ars, der schon erwähnt wurde, der sich auch für den größten Sünder hielt. Und wenn die Heiligen das sagen, dann meinen die das natürlich auch. Wenn die Heiligen das sagen, dann stört die das auch nicht, wenn sie als Sünder behandelt werden, nicht? Wenn die Leute ihnen nicht mit entsprechendem Respekt begegnen, nicht? Aber der heilige Pfarrer von Ars, kennen Sie vielleicht die Geschichte, da haben sich ja dann, mich täusche, Kleriker aus der Umgebung, um nicht zu sagen Pfarrer, dann auch beim Bischof über ihn beschwert. Da war ja auch eine klerikale Untugend sicherlich am Werk, die der Eifersucht, und haben eben dann dem Bischof geschrieben, wie ungeeignet dieser ungebildete Priester doch sei. Da hat er auch Schwierigkeiten in der Priesterausbildung, war ja ein Spätberufener, nicht das Latein zu lernen und den Anforderungen zu entsprechen. Na, wie hätten wir reagiert? Oder wie hätte ich reagiert? Gut, er hatte einfach dann den Bischof im Bestärken und sagt, das stimmt und das eigentlich sollte das gar nicht, nicht? Das die Demut der Heiligen. Je mehr man im Tageslicht steht, desto mehr sieht man die Flecken oder auch die Risse am eigenen Gewand. Ja, die meisten Menschen, die leben halt vielleicht maximal im Kerzenlicht. Deswegen, je größer die Liebe, desto größer der Schmerz darüber, dass man dieser Liebe nicht entspricht. Ja, das Feuer der Läuterung, das brennt eben alle Verunreinigungen des Goldes hinweg. Und so werden die Seelen im Fegefeuer wie Gold im Feuer geläutert. Aber dieses Leiden verursacht eben in gewisser Weise dieser Seele eine Freude, weil es die Seele loslöst von den Anhänglichkeiten an sich selbst und an die Kreatur. Und sie weiß eben, dass diese Anhänglichkeit, dass es eben das ist, was der göttlichen Schau im Wege steht. Und darum verlangt sie danach. Diese arme Seele, die brennt innerlich mit Gottesliebe. Und darum hasst sie in gewisser Weise jegliches, das der Gottesvereinigung im Wege steht. In gewisser Weise, weil sie eben so mit Gott vereinigt ist durch die heiligmachende Gnade, hasst sie diese Unreinheit wie Gott selbst. Wer sich nicht selbst im anderen, sondern im anderen sucht, sondern den anderen wahrhaft liebt, der hat diese geheimnisvolle Freude sicher schon verkostet. Nämlich die Freude, sich einer Freude oder einer Götzung selbst beraubt zu haben, um einer geliebten Person willen. Und das ist immer auch ein Privileg, das wir Menschen haben, worum uns die Engel beneiden würden, wenn sie es könnten, nämlich, dass wir für jenen Gott leiden dürfen, der für uns gelitten hat. Liebe, ruft Thomas von Kempis aus, ist eine hervorragende Sache. Sie macht alle Schwere leicht und erträgt alle Widerwärtigkeiten mit Gleichmut. Denn sie trägt die Last, ohne gedrückt zu werden, und macht alle Bitterkeit süß und angenehm. Man lebt dieses Leben nicht ohne Leid. Niemand lebt dieses Leben ohne Leid. Und darum wollen wir die Leiden, die uns widerfahren, eben nicht verschwenden, sondern eben schon unser Fegefeuer hier auf Erden beginnen, wie eben auch für die vollkommenen Heiligen der Himmel auf Erden hier beginnt und für die Sünder die Hölle auf Erden. Wir können als Christen eben schon einen gewissen Vorgeschmack des Himmels genießen, indem wir zum Gekreuzigten hinaufschauen, indem wir ihn bitten, nicht uns vom Kreuz hinabzunehmen, sondern uns an sich zu ziehen. Das heißt, wir verlangen danach etwas Schmerzhaften. Wir verlangen danach, dass er uns im Prinzip allen geschöpflichen Trost und alle geschöpfliche Unterstützung hinwegnimmt und uns an seinen eigenen Leiden teilhaben lässt. Aber jene, die vom Kreuz hin befreit werden wollen, um jeden Preis, wie der böse Schächer, nicht, der doch gerufen hat, befreie dich und uns, die kennen eben diese Freude, diese süße Freude nicht, die finden keine Ruhe und die finden auch keinen Frieden oder Sinn im Leben. Es bleibt den Menschen überlassen, bemerkt der heilige Philipp Neri, sich in diesem Leben entweder in den Himmel oder in die Hölle zu versetzen. Wer Drangsal mit Geduld leidet, erfreut sich himmlischen Friedens im Voraus. Wer das nicht tut, hat einen Vorgeschmack der Höllenqual. Nicht? Diese Verzweiflung, dieses sich aufbäumen gegen die Gerechtigkeit Gottes, gegen Gottes Willen, das ist wirklich etwas, das die Hölle als solche charakterisiert. Für Leid mit Freude ertragen, sagt die kleine weiße Blume, die heilige Therese vom Kinde Jesu, werden wir Gott für immer mehr lieben können. Das lehrt die Kirche ja auch, dass unsere Akte verdienstlich werden, wenn sie aus übernatürlicher Gottesliebe geschehen. Das heißt eben auch, dass dann die Liebe in uns wächst. Also praktisch das Mittel zur größeren Gottesliebe ist einfach, alles aus Liebe zum lieben Gott zu tun. Die heilige Therese vom Kinde Jesu hat die Kirche als einen Blumengarten betrachtet, Gottes Blumengarten. Und wie in jedem Blumengarten sind nicht alle Blumen sich gleich. Die haben nicht alle die gleiche Farbe oder die gleiche Höhe. Und die verströmen auch nicht alle das gleiche Parfum. Aber alle diese Blumen müssen eben dem göttlichen Willen, dem göttlichen Plan entsprechen. Nicht? Soyons bien ce que nous sommes, sagt der heilige Franz von Sales. Seien wir so gut wie möglich all das, was wir sind. Letztendlich all das, was Gott eben will, dass wir seien. Streben wir nach Heiligkeit, jener Heiligkeit, die Gott uns erwählt hat, auch jenen Weg zur Heiligkeit, nicht? Der natürlich für jede Seele in gewisser Weise unterschiedlich ist und auch die Mittel zur Heiligkeit, die sich doch oft auch unterscheiden, zumindest gewisserweise für die Menschen in verschiedenen Lebensständen leben. Nicht? Die sind alle zur Heiligkeit berufen, aber eben nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Die Mittel zur Erreichung der Heiligkeit, die sind unterschiedlich. Und der heilige Franz von Sales sagt uns eben auch, dass wir natürlich nach der Liebe, nach der Heiligkeit streben sollen, aber dass wir uns von den Mitteln zur Heiligkeit auch etwas loslösen müssen, insofern, als dass wir eine gewisse heilige Gleichgültigkeit da haben, dass wir die Mittel benutzen, die der liebe Gott für uns eben vorgesehen hat. Natürlich, diese Mittel sind immer nicht, das Opfer, die Selbstverleugnung, das Gebet, die Sakramente, das heilige Messopfer, das ist klar. Also der Preis, der bezahlt werden muss für die Heiligkeit, für die Erlangung der vollkommenen Freude, dieser Preis ist schon bezahlt, nämlich im Blut des Herrn. Wir müssen eben nur das Unsrige hinzumischen. Vielen Dank.